Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Am kommenden Montag beginnt in Ostösterreich wieder die Schule. Nach dem Jahr der Lockdowns, des Distance Learning und einem großteils in Masken gesprochenen Unterricht gehen die Schultore wieder auf. Vorsichtig, aber doch. Aber neben der Diskussion über Covid-Regeln, Maskenpflicht, Luftfilter und 3G-Regeln gibt es noch etwas, das bei vielen Familien wie jedes Jahr heuer ganz besonders für Kopfzerbrechen sorgt. Das Geld. Denn über 1.000 Euro kostet ein Schuljahr pro Kind. Gerade in der durch Corona gebremsten Wirtschaftslage müssen viele Familien noch mehr aufs Geld schauen als ohnehin schon. Was das für die Kinder bedeutet, wollen wir uns in dieser Kurier-Daily-Folge anschauen. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und heute ist der 1. September 2021. Wer sich an seine Schulzeit erinnert oder wer selbst Schulkinder hat, der kennt das. Mit einer Liste in der Hand geht es in den ersten Septembertagen in den Papierfachhandel. 2 Quarthefte liniert, 3 A4-Hefte glatt, Klarsichthüllen, Ringmappen, Geodreieck, wer kennt es nicht? Doch nicht nur die Schreib- und Unterrichtsutensilien müssen die Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern selbst erstehen. Dazu kommt je nach Schule und Schulstufe auch manchmal spezielle Kleidung, EDV-Geräte, Bücher, Nachmittagsbetreuung, Nachhilfe und die Kosten für Projekte und Projektwochen. Viele Eltern sind aber finanziell von der Corona-Krise getroffen. Viele mussten schon vorher jeden Cent umdrehen. Im Oktober des Vorjahres sagten 41% der Eltern in Österreich, dass sich ihre Situation seit Beginn der Pandemie verschlechtert hat. Die Arbeiterkammer will jetzt, in den Tagen vor dem Schulbeginn, öffentlich auf das Thema Geld und Schule aufmerksam machen. Bei einer Pressekonferenz in Wien sagte Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl heute:
Eltern haben im vergangenen Schuljahr durch Homeschooling, Distance Learning, haben sie tief in die Tasche greifen müssen. In die Tasche greifen, um die notwendige Technik zu besorgen. Auf der einen Seite war es oft ein Laptop, es waren die Tablets. Oftmals war es auch das Internet. Ist es stark genug? Habe ich überhaupt ein Internet? All das kostet natürlich. Das heißt, Eltern mussten in die Tasche greifen. Und um dafür zu sorgen, dass ihre Kinder überhaupt einmal am Schulunterricht teilhaben können.
Die finanziellen Belastungen, mit denen sich Eltern beschäftigen müssen, wirken sich direkt auf das Bildungsniveau der Kinder aus, warnen Experten. Obwohl es in Österreich öffentliche Beihilfen und privat organisierte Hilfe für finanzschwache Familien gibt, deckt das lange nicht den Bedarf ab, heißt es bei der Arbeiterkammer. Sie hat die Eltern von mehr als 4.000 Kindern befragt, wie sie die finanziellen Belastungen im Vorjahr wahrgenommen haben. Die Arbeiterkammer hofft auf mehr Planung im neuen Schuljahr und auf finanzielle Entlastung für betroffene Familien. Präsidentin Anderl hat heute die Forderungen an die Politik so formuliert.
Ganz wichtig ist natürlich auch, damit der Satz, jedes Kind ist uns gleich viel wert, nicht nur eine leere Worthülse bleibt, sagen wir ganz eindeutig, wir fordern eine Bonuszahlung der Familienbeihilfe von 200 Euro pro Schulkind. Und wir sagen auch eine Sonderzahlung für alle, die Schülerinnenbeihilfe beziehen. Das wird genauso dringend notwendig sein. Und die Erhöhung der Schülerinnenbeihilfe. Und wenn ich das sage, dann weiß ich, dass sie erst kürzlich erhöht worden ist. Aber das ist für Zeiten wie diese einfach zu wenig. Das heißt, wir brauchen eine weitere Erhöhung.
Ich bin jetzt mit Elke Larcher von der Arbeiterkammer verbunden. Sie setzt sich seit Jahren mit dem Thema auseinander und wird mir jetzt erzählen, zu welchem Schluss die Studie gekommen ist. Guten Tag, Frau Larcher.
Guten Tag.
Vielleicht gleich einmal vorweg, der Besuch einer öffentlichen Schule in Österreich, der ist per Gesetz kostenlos. Aber wer selbst Schulkinder hat und nicht nur der, weiß, dass durchaus einiges an Kosten anfällt, vor allem am Schulanfang. Haben Sie sich das angesehen, wie viel das ungefähr pro Jahr ist?
Genau, ja. Also wir sagen auch immer, eigentlich ist die kostenlose Schule eine gesellschaftliche Errungenschaft gewesen. Faktisch stimmt das nur einfach nicht. Wir haben im vergangenen Schuljahr gesehen, dass 1.468 Euro durchschnittlich von Eltern ausgegeben wurden pro Schulkind, wohlgemerkt. Da gibt es eine Vielzahl von Kosten, die anfallen. Das sind Fixkosten, die ich zum Beispiel ausgebe, damit diese Halbtagsschule, in die es halt traditionell in Österreich gibt, eine Schule wird, nämlich zum Beispiel mit Nachmittagsbetreuung und Mittagessen, eine Schule wird, die der Berufstätigkeit der Eltern gerecht wird. Das können solche Fixkosten sein. Das sind laufende Kosten von Radiergummi über Bleistifte, die ausgegeben werden. Sind aber eben heuer ganz speziell viele EDV-Kosten gewesen. Also wir haben gesehen, im zweiten Schullockdown im Herbst haben sehr viele Eltern, nämlich jedes zweite Elternteil, EDV-Geräte, also Computer, Tablets, angeschafft und haben dafür durchschnittlich 458 Euro pro Schulkind ausgegeben.
Mhm. Aber heißt das dann, dass diese 1.468 Euro, die jetzt die aktuelle Durchschnittszahl ist, ist das jetzt höher als in den vergangenen Jahren wegen der Lockdowns und der EDV-Kosten?
Das wissen wir nicht genau. Wir haben eine vergleichbare Schulstudie, also Schulkostenstudie aus dem Jahr 2015, 2016. Damals waren die Kosten pro Schulkind tatsächlich höher. Damals sind vor allem Kosten für mehrtägige Veranstaltungen höher gewesen. Mhm. Wir wissen nicht genau, wie wäre das Schuljahr und wie wären Schulkosten gewesen, hätte es kein Corona gegeben. Mhm. Da müssen wir vorsichtig sein, weil das ist einfach ein Phänomen, das schlecht untersucht ist bisher. Da würde man gerne genauer hinschauen, sobald Corona hoffentlich endlich tatsächlich vorbei ist.
Also Sie haben gesagt, das sind diese Klassiker dabei in diesen Kosten, wie ich meine jetzt jeder, der Schulkinder hat, weiß, man kriegt eine Liste am Anfang des Jahres und da steht dann drauf, wie viele Stifte, Uhu-Sticks und Radiergummis und Geodreiecks und so weiter man kaufen soll. Das deckt einmal das ab, aber was sind dann noch Kosten? Also Sie haben von der Nachmittagsbetreuung gesprochen. Sind da auch sowas wie Projektwochen, Skikurse und so weiter dabei?
Genau, also mehrtägige oder eintägige Veranstaltungen sind auch dabei. Da sieht man auch, wenn die Kosten angefallen sind in diesem Jahr, dann waren die durchaus hoch. Mhm. Sie sind nur viel seltener angefallen, weil einfach, wir erinnern uns, es war ganz lange überhaupt nicht möglich. Und dann gab es schon Exkursionen, es gab schon Ausflüge, aber meistens nur regional, ohne Übernachtung. Skikurse beispielsweise, etwas, was relativ teuer ist normalerweise, hat überhaupt nicht oder so gut wie nicht stattgefunden. Ja. Das heißt, hier gibt es sicher eine Kostenverschiebung, die nicht typisch war für ein normales Schuljahr. Mhm. Aber was wir sehen, ist, dass Eltern sehr viel Geld in die Hand genommen haben, auch für Nachhilfe beispielsweise, um sozusagen ihre Kinder zum Schulerfolg zu begleiten, um sozusagen die Teilhabe an Schule zu ermöglichen.
Mhm. Vielleicht kurz noch zum Thema Skikurse und mehrtägige Projekte oder Ausflüge. Da kommt es ja dann auch öfters vor, dass Kinder, deren Eltern sich das vielleicht nicht leisten können, gar nicht mitfahren können. Also was bedeutet sowas dann für den Schulerfolg auch dieser Kinder? Hat das
Es ist furchtbar. Also man muss das wirklich sagen, wir haben uns sehr intensiv mit Kinderarmut beschäftigt in diesem Jahr und das ist einfach furchtbar. Man weiß, dass die Kinder weniger gerne in die Schule gehen, man weiß, dass sie stigmatisiert werden. Kinder, die von Armut betroffen sind oder in Armut aufwachsen, spüren das ununterbrochen, gerade auch im Zusammenhang mit Bildung. Und sie haben einfach schlechtere Chancen auf einen guten Schulerfolg. Das ist sehr ungerecht und das möchten wir dringend ändern und fordern hier sozusagen auch die Politik auf, hier hinzugreifen, weil das kann in einem der reichsten Länder der Welt eigentlich nicht zu akzeptieren sein. Mhm. Wir haben hier ein Paket vorgeschlagen, das zum Beispiel gerade im Bereich Schule ansetzt, Wir wissen, dass Kinder, die aus Familien ohne Ressourcen kommen, nicht gleich verteilt über alle Schulen sind, sondern wir wissen, dass manche Schulen sehr viele Kinder haben, die sozusagen mehr Unterstützung in der Schule brauchen, weil sie die zu Hause einfach nicht haben. Und wir sagen auch, dass man da unterscheiden muss. Also wir wünschen uns gerade für die Schulen, die so viele Kinder begleiten, auch einfach zusätzliche helfende Hände und zusätzliche Lehrerinnen. Das geht nicht mit dem gleichen Personal.
Genau, weil wenn jetzt zum Beispiel, wenn es weniger sind, weniger Kinder in einer Schule, die diese Unterstützung brauchen, da wird ja dann teilweise auch der Elternverein zum Beispiel aktiv oder es gibt, glaube ich, auch von NGOs Unterstützungen. Aber, Genau. Aber bei Schulen, wo es sich dann um eine Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen handelt, da wird es dann schon schwieriger zu stemmen für die.
Genau, und ich glaube, viele Pädagoginnen antizipieren das vielleicht dann auch und fahren dann halt nicht auf die Skiwoche, weil sie das ja wissen. Ja, also wir haben ja in den meisten schon ganz, ganz tolle Pädagoginnen, die kennen ja ihre Kinder und die Familien im Hintergrund. Aber wir wollen ja, dass Kinder mehrtägig wegfahren. Wir wollen, dass sie das erleben. Das ist ja von dem, was Kinder an Bildung da mitnehmen, ich glaube, manchmal sogar wichtiger als die eine Mathestunde. Ja? Also ich glaube, da nehmen sie oft viel mehr an Entwicklung mit und das wollen wir. Nur wir wollen nicht, dass es denen vorbehalten ist, die sich's leisten können, sondern wir wollen, dass das eben jedes Kind erleben darf.
Ein Punkt, den Sie vorher schon angesprochen haben, ist die Nachhilfe. Es ist ja oft so, dass finanzschwächere Eltern auch wenig Zeit haben, mit ihren Kindern zu lernen. Und gerade die können sich aber dann auch die Nachhilfe nicht leisten. Was bedeutet das für die Bildungschancen dieser Kinder?
Ja, nichts Gutes. Was wir schon sehen, und das hat uns auch bei der Studie wieder überrascht, die Nachhilfe untersuchen wir doch jetzt schon seit vielen Jahren. Was wir sehen, ist, dass selbst Familien, die sehr wenig Geld haben, unglaublich viel Geld für die Bildung ihrer Kinder ausgeben. Also ich mag mir oft eigentlich nicht vorstellen, auf was die alles verzichten, damit ihr Kind dann halt doch das Tablet kriegt oder doch die Nachhilfe nehmen kann. Mhm. Weil, also ich glaube, da verzichten gerade Eltern in Armut ganz oft wirklich auf das Letzte, um sozusagen das Kind zu unterstützen. Aber natürlich in einem geringeren Ausmaß, ja. Da sehen wir auch, das haben wir im Frühling untersucht, dass hier heuer besonders der Bedarf an Nachhilfe, der ungedeckte Bedarf, wenn man so will, besonders hoch war. Also es hätten sich noch viel mehr durch diese langen Phasen des Distance Learnings, hätten sich noch viel mehr Eltern erhofft, Unterstützung zu bekommen. Mhm. Was wir schon sehen, und da sind wir auch sehr froh drüber, dass sozusagen, ich glaube, wir führen das jetzt seit 12 Jahren, so ein Nachhilfebarometer durch. Und was wir hier auch sehen, ist, dass die kostenlosen Angebote, zum Beispiel von NGOs, ich glaube, die Volkshilfe und die Caritas sind hier total engagiert, auch viele Schulstandorte, die Nachhilfe in der Schule organisieren, anfangen kostenlos. Das heißt, diese Angebote steigen auch. Da sind wir sehr froh drum. Trotzdem wünschen wir uns eigentlich eine Schule, wo nicht lauter Krücken herumgebaut werden. Ja, wir haben oft das Gefühl, okay, dann wird die Sonderschule und der Förderkurs und überall wird so herumgedoktert, anstatt dass wir einfach eine Schule machen, in der halt genug Zeit zum Üben und Fragen stellen ist. Ja, wir haben einfach eine Schule, die davon ausgeht, ich erkläre einmal was und alle Kinder können es. Das stimmt einfach nicht. Ja. Wir brauchen eine Schule, wo ich nachfragen kann, wo ich drüber nachdenken kann, Übungen mache und dann merke, hey, nein, ich habe es überhaupt nicht verstanden und dann nachfragen kann. Ja. Und nicht immer Eltern oder Nachhilfe oder wer auch immer sozusagen zum Handkurs kommen, sondern die sollen gemeinsam ihre Familienzeit als Freizeit genießen können. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere Vision, da sind wir recht weit entfernt. Für uns kommt da halt die Ganztagsschule sozusagen am nähersten.
Ja, Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie einen Vorschlag oder ein Paket geschnürt hätten. Können Sie das vielleicht nochmal kurz, die wichtigsten Punkte aus diesem Paket erklären? Also Sie haben jetzt gerade die Ganztagsschule angesprochen. Ich nehme an, das ist ein Teil davon.
Also wir hätten gern für jedes Kind die Möglichkeit, in Wohnumgebung eine kostenlose Ganztagsschule zu besuchen. Wir wünschen uns eine gerechte Schulfinanzierung nach dem Chancenindex. Das heißt eben, dass Schulen, die besonders viele Herausforderungen haben, besonders viele Kinder ohne Ressourcen in der Schule haben, dass die einfach mehr Mittel in der Schule bekommen, um das sozusagen auszugleichen, um das zu kompensieren. Wir wünschen uns für Familien und Kinder, die in Armut aufwachsen, dass die Schule wirklich kostenlos ist, dass für sie zusätzliche Schulmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Das sehen wir zum Beispiel in den Wiener Pflichtschulen. Die Stadt Wien nimmt relativ viel Geld in die Hand jedes Jahr. Da bekommt jede Lehrperson pro Kind einen gewissen Betrag, um die sie dann Schulhefte etc. kaufen kann. Das ist zum Beispiel ein Modell, das man sicher noch skalieren kann, das ganz toll wäre. die digitale Ausstattung ist wichtig für jedes Kind und für jeden Jugendlichen. Das muss sozusagen zugänglich gemacht werden. Da gibt es jetzt eh ein Projekt mit von der 5. Schulstufe aufwärts. Das ist ganz spannend. Wird halt Corona nicht ganz gerecht im Tempo, aber an sich von der Idee her wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll. Jetzt überlege ich gerade noch, genau, die Schülerbeihilfe ist für uns ein wichtiges Instrument. Da gibt es gerade einen Entwurf in Begutachtung, eine Erhöhung, die greift uns deutlich zu wenig weit, weil sie der Inflation und der Geldwertentwicklung völlig hinten nach ist. Also ist um ein Vielfaches zu niedrig, die Erhöhung. Hier wünschen wir uns eine ambitioniertere Erhöhung und auch eine, die früher greift, nämlich jedenfalls ab der 9. Schulstufe. Das ist etwas, was wir in Österreich erkennen. Also wir haben einen super Sozialstaat und der greift noch ein bisschen zu wenig in die Schule. Also da bräuchte man einfach noch mehr sozusagen, um diesen Ausgleich zu schaffen.
Gibt es eigentlich Unterschiede in den Bundesländern wegen der Kosten?
Ja, da haben wir leider eine Stichprobe, die ein bisschen schief ist regional. Deswegen haben wir den Bundesländervergleich heute nicht in dem Ausmaß präsentiert. Was wir schon sehen, dass wir in den Ballungsräumen zum Beispiel einen höheren Anteil an maturaführenden Schulen haben. Zum Beispiel in Wien besuchen einfach deutlich mehr Kinder eine Schule, die oder Jugendliche, junge Erwachsene, die auf die Matura hinführt. Und die Kosten in der Sekundarstufe 2 sind an sich höher. Dementsprechend sind dort auch die Kosten höher. In unserer Stichprobe ist es leider ein bisschen schief, weil wir bei den Wiener befragten Eltern zu viele in Privatschulen haben.
Vielleicht können Sie die Frage beantworten, ich weiß es nicht. Aber wieso, also ich habe mich gefragt, wieso beschäftigt sich eigentlich die Arbeiterkammer mit diesem Thema?
Weil wir wissen, dass es für die Eltern unfassbar belastend ist. Ja, wenn ich bin selber Mama von 2 Schulkindern. Wenn ich weiß, das läuft nicht, dann kann ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Und unser gesellschaftlicher Auftrag als Arbeiterkammer ist es, dass die Beschäftigten in dem Land gut arbeiten können. Das heißt, dass sie fair bezahlt werden, gute Arbeitsbedingungen haben, aber das heißt auch, dass das Leben, wenn man so will, und die Arbeit vereinbar sind. Und das ist sie nicht. Nicht mit dieser Halbtagsschule, nicht wenn ich nach meinem 8-Stunden Arbeitstag heimkomme, mit meinen Kindern Hausaufgaben machen muss, Nachhilfe ihnen geben muss und wahnsinnig viel Geld ausgeben muss, um die Schule zu finanzieren, dann ist es nicht gerecht. Und deswegen ist uns das so wichtig, weil wir wissen, es belastet die Eltern. Und auf der anderen Seite ist es uns wichtig, weil wir wissen, wenn wir heute Kinder und Jugendliche haben, die in Armut aufwachsen und deswegen schlechtere Bildungsabschlüsse haben, dann werden wir die in ein paar Jahren vertreten, weil sie schlechtere Jobs finden werden und weil sie weniger Chancen haben. Das heißt, für uns ist Bildung immer so aus 2 Blickpunkten interessant. Ja, wir wissen, wir müssen das heute machen, weil wir eigentlich hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen dann nicht bei uns in der Arbeitsrechtsberatung aufschlagen irgendwann. Und dementsprechend brauchen wir Bildung, damit sie sozusagen in der Arbeitswelt irgendwann gut ankommen können. Wir haben auch schlichtweg, also für schlecht ausgebildete Kinder und Jugendliche, fehlen uns auch irgendwann die Jobs, weil sozusagen wir sind einfach eine Bildungsgesellschaft, wo das so wichtig ist, dass man Bildung bekommt. Ja.
Hat diese ganze Thematik auch einen Integrationsaspekt, also was Kinder mit Migrationshintergrund betrifft? Sind die da überdurchschnittlich vertreten in einer gewissen Gruppe?
Erstaunlich wenig eigentlich. Wir wissen nicht alles. Wir hätten uns zum Beispiel gern die Eltern in den Deutschförderklassen angeschaut bei der Studie. Das ging leider nicht, weil unser Sample das nicht hergegeben hat. Wir gehen schon davon aus, dass Gruppen in sehr marginalisierten Gruppen besonders unter Druck stehen. Das stimmt jedenfalls für leistungsschwache, also finanziell schwächer gestellte Gruppen. Wir wissen, dass das ganze Thema Sprachförderung völlig unterbelichtet ist. Hier haben Kolleginnen bei uns im Haus auch ein eigenes Sprachfördermodell entwickelt. Und wir gehen davon aus, dass der Sprachschlüssel, nennen wir das, wir gehen davon aus, dass es ein deutlich intensiveres Verhältnis bräuchte, um zum Beispiel, wenn ich eine andere Muttersprache habe, Deutsch, in Deutsch gut gefördert zu werden. Also da gibt es auf jeden Fall Migrationsaspekte sozusagen oder Aspekte, die mit Migrationshintergrund zusammenhängen. Das ist ein Faktor für Bildungsungerechtigkeit, die sozusagen die klassische Halbtagsschule im Moment nicht kompensiert. Ich glaube auch, wenn man sich zum Beispiel überlegt, jetzt ist Schulanfang, das kennen eh alle Eltern, ja. Dieses an welchen Tagen wird denn von mir verlangt oder erwartet, dass ich teilnehme als Mutter, ja? Wenn ich selber nicht in Österreich in die Schule gegangen bin, ich habe keine Chance, das erklärt dann niemand, ja. Mhm. Es wird ganz viel implizit erwartet und das ist aber nicht in jeder Gesellschaft so. Wir wissen, dass in anderen Kulturen es völlig unüblich und sogar sehr negativ gesehen wird, wenn Eltern sich einmischen anfangen. Mhm. Das ist in anderen Kulturen wird es als Geringschätzung des pädagogischen Personals gesehen. Bei uns erwarten Lehrer und Lehrerinnen durchaus eine gewisse Partizipation, eine gewisse Unterstützung.
Aber das kann man vielleicht nicht wissen, wenn man das nicht selber erlebt
hat. Genau, keine Chance, ja. Und da bräuchte sich ja auch, das berücksichtigen wir auch im Chancenindex, also da bräuchte sich ja auch sozusagen eine stärkere Arbeit, eine durchaus auch sozialarbeiterische Tätigkeit sozusagen mit den Familien. Mhm. Eine Anekdote möchte ich dann erzählen, was wir trotzdem sehen, ist, dass Corona hier was gebracht hat, ja. Ich glaube, die Familien und die Lehrer und Lehrerinnen waren sich noch nie so nah, obwohl sie sich so wenig gesehen haben dieses Jahr. Das ist total spannend. Die telefonieren jetzt miteinander, die machen jetzt Videokonferenzen. Die sehen tatsächlich über die Videokonferenz auf einmal in die Wohnzimmer rein.
Man ist beim Unterricht dabei ein bisschen von den Kindern.
Ja, genau. Ja. Genau. Also ich glaube, dass da auch viel Schlechtes passiert, glaube ich, in dem Jahr. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wo ich eigentlich hoffe, dass es ein bisschen bleibt und wo man vielleicht auch darauf aufbauen kann, dass jetzt mehr Verständnis gegenseitig da ist. Gleichzeitig alle Eltern, glaube ich, haben noch nie die Lehrpersonen so sehr geschätzt wie jetzt, wenn die Schule offen ist.
Ja, wenn es funktioniert hat, natürlich. Und genau, man hat gesehen, wie viel sich manche einsetzen oder sehr viele einsetzen. Ja. Danke, Frau Lacher, für das Interview.
Danke Ihnen.
Knapp 1.500 Euro kostet also ein Schuljahr in etwa. Und der Bildungserfolg der Kinder hängt dabei oft davon ab, ob sich Eltern Nachmittagsbetreuung, Nachhilfe, Schulmaterial und Projektwochen überhaupt leisten können. Die Kosten machen es vielen Kindern aus Familien mit niedrigen Einkommen schwer, ein höheres Bildungsniveau zu erreichen. Hinzu komme die hohe psychisch-emotionale Belastung, die die Lockdowns mit sich gebracht hätten, heißt es bei der Arbeiterkammer. Hoffen wir also auf ein gut geplantes Schuljahr, in dem die Kinder und Jugendlichen vor allem gesund durch den Unterricht kommen. Und bevor ich zum Schluss komme, noch eine Information in eigener Sache. Weil eben nicht alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung haben, sind auch private Initiativen derzeit noch extrem wichtig. Das Lernhaus von Courier Aid Austria setzt sich seit 10 Jahren für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein, um mit ihnen ein gutes Fundament für eine selbstbestimmte Zukunft zu bauen. Mittlerweile gibt es 9 Standorte, an denen das Courier Lernhaus kostenlose Lernunterstützung und Nachmittagsbetreuung für insgesamt rund 200 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren anbietet. Keine Konkurrenz zur Schule, sondern ein zusätzliches, kostenloses Lernhilfeangebot. Nach dem österreichischen Roten Kreuz. Ihr könnt das Lernhaus jetzt unterstützen und für Bildung spenden. Schon ab 10 Euro seid ihr dabei. Alle Infos findet ihr unter kurierlernhaus.at. Und das war's für heute von mir. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle wieder meine Kollegin Caroline Bartosch. Dominik Kanzian hat auch heute wieder technisch dafür gesorgt, dass dieser Podcast erscheint. Bei der Recherche hat heute Laura Franz mitgearbeitet. Der Podcast wird von Elias Nadmesnik produziert. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann hinterlasst uns doch eine Nachricht und eine Bewertung. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns unter daily@kurier.at schreiben. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und, wenn es euch betrifft, einen guten Schulanfang. Baba!